Hallo zusammen, ich bin Franzi. Herzlich willkommen zum Duppecast, dem Podcast für alle Weinliebhaber, Pfalzkinder, Exilpfälzer und alle, die den Pfälzer Wein und die Region lieben lernen möchten. Viel Spaß mit der heutigen Folge.
Hi zusammen und frohes Neues, wie man hier in der Pfalz so schön sagt. Wir hoffen, ihr seid gut im Jahr 2021 gelandet. Das Team Duppecast wünscht euch, euren Freunden und Familien ein schönes, gesundes und glückliches Jahr. Wir freuen uns, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt und begrüßen euch zur heute 13. Duppecast-Folge. Wir können es gar nicht glauben. Wie geil ist das? Vielen Dank bis hierhin, dass ihr uns auf der Duppe-Reise begleitet. Wir nehmen euch heute mit in einen kleinen Weinkeller zu einem Weinenthusiasten aus der Pfalz und in der Pfalz, der mit uns über Wein philosophiert und uns die Basics der Weinlagerung vorstellt. Denn Wein einlagern, das kann ja eigentlich jeder. Ohne Shishi, ohne teures Equipment. Weinlagerung für absolute Beginner eben. Weil wir kennen das alle. Es gibt so einen Wein, den macht man auf und denkt, boah, krass, das ist er. Schmeckt einfach nur geil. Und man überlegt sich, hey, wie kann ich dafür sorgen, dass ich von diesem Jahrgang, von diesem Weingut einfach so viel wie möglich besorgen kann. Zu verschenken, aber einfach auch aufzubewahren. Und dann kommen eben so Fragen auf. Nämlich, wie lagere ich eigentlich einen Wein? Wie lange kann ich ihn lagern? Wo soll ich ihn lagern? Und nach wie vielen Jahren schmeckt er eigentlich am besten? Und das ist eine Welt für sich, wenn man sich ein Weinforum anschaut oder eine Social-Media-Gruppe rund um Wein, dann gibt es 20.000 Dinge, die man wissen könnte, rund um den optimalen Moment, einen Wein zu öffnen oder wie man ihn einlagert. Viel zu viel Shishi für absolute Beginner, wie wir es sind. Deshalb haben wir einfach mal einen Weinsammler gefragt, nämlich den Pfälzer Mundschenk aka Timo Bressler. Das Interview haben wir im Juli 2020 aufgenommen. Also wundert euch nicht über die ungewöhnlich heißen Außentemperaturen, auf die ich im Interview hinweise. Wir sind ausnahmsweise mal nicht auf Malle, sondern wir waren im mediterranen Edenkoben. So, nun geht's los. Viel Spaß beim Anhören, Wissen sammeln und vielleicht Inspirationen mitnehmen, den nächsten tollen Wein auch einzulagern.
Herzlich willkommen zur heutigen Folge des Duppecastes. Ich sitze hier mit dem berühmt-berüchtigten Pfälzer Mundschenk, aka Timo Bressler. Oder auch nur Timo. Timo ist Familienvater, eingefleischter FCK-Fan und war zumindest früher auf jedem Weinfest zu finden. Vor allem ist er aber mittlerweile eines, passionierter Weinkenner und Weinsammler. Wir befinden uns gerade in einem seiner Weinlager im schönen Edenkoben und ich freue mich sehr, dass wir Timo heute zum Thema Weinlagerung, Weinkauf und woran erkenne ich eigentlich einen guten Wein befragen dürfen. Hi Timo, schön, dass du da bist.
Hi Franzi.
Timo, wir beide teilen die Leidenschaft für Wein. Du kaufst, wenn ich das richtig sehe, nicht nur in der schönen Pfalz deinen Wein, sondern in ganz Deutschland und auch über die Grenzen Deutschlands hinaus. Wie bist du eigentlich zum Wein gekommen?
Als Pfälzer ist der Weg gar nicht so weit zum Wein. Eigentlich ist Wein bei uns überall omnipräsent. Schon als Kind, wenn man mit in die Weinberge geht, wenn man mitgenommen wird zur Lese, gibt eigentlich nichts Schöneres als Kind. Das waren eigentlich so die Anfänge. Dann später natürlich in Richtung Weinfeste. Ist auch bei uns an jedem Wochenende was Gebote. Man kann sich eigentlich nicht entziehen und wäre auch Schwachsinn, wenn man sich entziehen würde. Von dem her, das Ganze hat irgendwann langsam angefangen, wie das viele auch schon kennen, hat sich dann irgendwann präzisiert, intensiviert und jetzt mittlerweile ist es an der Grenze, dass es ausartet.
Wir können ja mal einmal kurz beschreiben, was wir hier sehen. Wir sind in einem relativ feuchten, würde ich sagen, Keller in Edenkoben und haben unglaublich viele Kartons hier mit, ich weiß nicht, wie viele Flaschen wir hier haben. Timo, kannst du einschätzen, wie viele Flaschen in diesem Lager hier vorhanden sind?
Dürften jetzt knapp so zwischen 4.500 und 5.000 Flaschen sein hier im Lager. Erste Fehler, den ich gemacht habe, habe ich auch schon gemerkt. Ich habe die Franzi mit offenem Auge hergefahren. Normalerweise hätte ich ihr die Augen verbinden müssen. Das wäre sicherer gewesen fürs Lager.
Bitte?
Ja.
Das sind Gerüchte, liebe Podcast-Hörer. Das sind alles nur Gerüchte.
Stichwort Bock zum Gärtner. Nee, Quatsch. Das funktioniert schon. Und selbst wenn hier jemand anfangen würde zu trinken, dann wäre er eine Weile beschäftigt, bis man angefangen wird zu trinken. Ja, zur Aderweine, sie hatte schon gesagt, nicht nur in der Pfalz unterwegs, sondern auch über die Grenze hinaus. Direkt hier sehe ich was aus dem Rheingau. Es sind ein paar Sachen aus Frankreich noch mit dabei, was jo im Elsass jo mehr oder weniger noch zur Pfalz zählt. Aus Österreich haben wir ein paar schöne Tropfen, inklusive Magnums, Doppelmagnums, gerade eben auch dank tatkräftiger Hilfe runtergebracht.
Was sind Magnums, Timo?
1,5 Liter Flasche, also seriöse Größe. Wenn man gemütlich was trinken möchte, dann oben sind 1,5 Liter. Gerade so das, was man sich immer so einverleiben könnte.
Werden alle Flaschen auch in diesen Magnumflaschen, also auf die Flasche gebracht? Alle Weine auf diese Magnumflaschen gebracht?
Nee, nicht alle Weine. Nur ganz spezielle Weine, meistens sehr lagerfähige Weine. Oder halt, wenn man sagen möchte, man hat jetzt eine größere Gruppe, möchte einen Wein ein bisschen anders präsentieren als eine normale, ich sage jetzt mal Tischflasche mit 0,75, dann macht halt 1,5 Liter oder 3 Liter machen dann halt schon ein bisschen mehr her, wenn man dann sowas gekühlt an den Tisch bringt.
Wie bist du zum Weinsammler geworden?
Steckt eigentlich in jedem so ein bisschen drin, das klassische Jäger und Sammler, bei manchen ausgeprägt, bei manchen nicht. Und es ist einfach so, dass man verschiedene Weine jung probieren kann, ein bisschen älter probieren kann. Und wenn man mal die Möglichkeit hatte, Weine älter zu probieren, dann kommt man vielleicht irgendwann zu der Frage, warum lege ich mir die Weine selbst in den Keller und entscheide dann, wann ich den Wein wie trinken möchte. Natürlich, so ein kleines Stil kann man sich auch verschiedene Händler raussuchen, die einfach sagen, okay, ich habe hier was, ich biete dir was an. Wenn man jetzt aber dann wirklich viel rumkommt und viele Sachen probiert, Zugang zu viele Sachen hat, irgendwann hat man vielleicht die Idee zu sagen, ich möchte selbst entscheiden, wann und wie ich meinen Wein trinke. Also legt man sich einfach ein paar Flaschen mehr von derselben Sorte in den Keller, schaut sich die Entwicklung an, probiert die mal durch. Trinkt alle 10 Jahre mal eine Flasche davon. Ja, es gibt zum Weintrinken gibt es hunderte Anlässe. Da brauchen wir mit einem nicht anzufangen. Da finden sich Anlässe für eine einzelne Folge.
Manche machen ja auch einen ganzen Podcast über das Thema Pfälzer Wein und Anlässe für den Konsum davon. Also da bist du bei uns auf jeden Fall an der richtigen Adresse. Kannst du dich noch an den ersten Wein erinnern, den du eingelagert hast?
Schwierig. Ich glaube, das ging noch los, als meine Eltern von der Mosel kamen. Meine Eltern haben wir, wenn sie dann unterwegs waren, bekamen sie ab und zu den Auftrag, mir was mitzubringen. Ich glaube, das war damals sogar noch eine Literflasche Riesling, halbtrocken von der Mosel. Auch aus Steillage raus, sehr gute Lage. Von dem habe ich sogar noch was, weil da haben sie mal 2, 3 Flaschen mitgebracht. Da war das Thema bei mir noch nicht so aktuell vom Einlagern her. Habe ich gerade vor 2, 3 Jahren wieder eine aufgemacht und die war noch einwandfrei. Und darum, ja, da stellt sich immer wieder die Frage, macht man Sache zu jung auf? Lässt man sie zu lange reife oder erwischt man eigentlich immer den richtigen Zeitpunkt? So einen richtigen Zeitpunkt gibt es eigentlich gar nicht. Man sollte einfach genug davon haben, dass man immer was aufmachen kann. Und jetzt zum Beispiel, jetzt gerade auf die Frage hin, muss ich sagen, habe ich von dem Wein eigentlich zu wenig damals mir in den Keller gelegt, weil er immer noch sehr gut funktioniert. Und das für schmales Geld.
Wie viele Jahre ist der Wein schon alt?
Das müsste 2008er oder 2009er sein. Ich weiß, wo er steht, wo die letzte Flasche steht, aber genau das Jahr weiß ich, aber 2008 oder 2009 müsste es sein von dem Hosen.
Es geht ja viel um Gefühl, wenn man einen Wein kauft. Kann ich ihn lagern? Reicht die Qualität dafür aus? Kannst du unseren Podcast-Hörern einfach mal aus deiner Erfahrung heraus erzählen, welche Weine sind lagerfähig? Und wie lagere ich einen Wein?
sehr komplexe Frage, sehr komplexes Thema. Grundsätzlich sollte ein Wein von Beginn an schmecken. Es macht keinen Sinn, wenn man sagt, ich möchte den Wein jetzt einlagern, oder es macht wenig Sinn, ich möchte den Wein einlagern, aber er schmeckt von Beginn an nicht. Auch wenn man die Möglichkeit hat, auch das kann man mal machen. Geschmäcker ändern sich, Einstellungen ändern sich, dass man irgendwann sagt, okay, ich wollte ihn damals nicht trinken, jetzt schmeckt er mir nach 10 oder 15 Jahren. Aber grundsätzlich, er muss immer schmecken am Anfang und er muss halt dann natürlich auch in den Geldbeutel reinpassen. Das ist auch eine klare Geschichte. Man kann sich viel anlesen, man kann viel hören, man kann viel empfohlen bekommen. Wenn man sich jetzt aber beim Weineinlagern übernimmt, finanziell, und dann wirklich sagt noch ein paar Jahre, oh, das war jetzt gar nicht mein Treffer, und auf einmal hat man Kapital gebunden gehabt, ohne jetzt Ergebnisse Schönes draus zu erzielen, dann macht es gar keinen Sinn. Man sollte sich einfach mal langsam rantasten, man sollte mal allgemein schauen, was einem schmeckt, was einem nicht schmeckt, sollte sich ein bisschen weiter reinlesen. Sollte auch immer Weingüter oder Händler fragen, ob sie eventuell vom gleichen Wein, gleiche Lage, noch was Älteres haben. Viele haben noch ein paar ältere Weine, ansonsten lohnt sich auch die Recherche im Internet immer wieder. Dann kann man einfach sagen, okay, ich habe jetzt einen Jahrgang 2019, ich versuche mir einfach mal von dem Wein in 2009er zu besorgen und schaue dann, passt es in mein Geschmacksbild rein, ja oder nein? Passt es in meinen Geldbeutel rein, ja oder nein? Möchte ich das in 10 Jahren trinken, den 2019er? Weil 2009 wird es nicht mehr so oft verfügbar sein, von ganz normaler Sache. Aber wenn ich jetzt sage, okay, die 10 Jahre, die haben gut getan, das ist genau das, was ich mir vorgestellt habe darunter. Ich lege mir einfach ein bisschen mehr in den Keller, und gerade wir hier in der Pfalz haben auch die Möglichkeit, uns für recht schmales Geld sehr, sehr gute Weine in den Keller zu legen. Und ich sage immer wieder dazu, wenn jetzt bei uns kriegt man gute Weine für 5, 6, 7, 8 Euro, da kann man einfach mal die Entwicklung, und sei es bloß viertel- oder halbjährlich, mitverfolgen auf der Flasche. Einfach mal Mut haben, sich 12 Flaschen in den Keller lege von einem Wein und dann alle Vierteljahr eine aufmache, alle Halbjahr, mal kurz was dazu schreibe und dann irgendwann sage, okay, die Entwicklung passt, und dann halt auf die Suche gehe, ob es noch was gibt davon oder ob es noch ältere Jahrgänge gibt. Andere Rebsorte, andere Lage. Es ist so vielfältig, das Thema. In dem Moment, wo wir jetzt die erste 10 Minuten zusammensitzen, ändert sich auf der Weinwelt wieder so viel. Ja, wiederum 100 eigene Folge. Allein für die 10 Minuten.
Angenommen, mir schmeckt ein Riesling aus dem Jahr 2019 besonders gut. Wie schmeckt ein 20 Jahre alter Riesling?
Da Geschmack immer subjektiv ist, lässt sich das nicht so einfach sagen. Also meistens, gerade bei Rieslinge, gerade aus jetzt einem Jahrgang wie 19, mit schöner Säure, schöner Struktur, schönem Druck im Hintergrund, also bei den meisten Rieslingen zumindest, war ja nicht so das erträgnisreichste Jahr, wird er in 20 Jahren einfach schön gereifter schmecke. Er wird jetzt, je nachdem, Riesling jetzt allgemein, gibt ja verschiedene Ausbaustufen, verschiedene Möglichkeiten. Wir hatten es auch vorhin über verschiedene Flaschengröße. Alles, das sind Faktoren, auch die Lagerung, eigentlich einer der Gründe, warum wir heute zusammensitzen. Es gibt hunderte verschiedene Faktoren. Wie lagere ich einen Wein? Wie wird er transportiert? Wie ist die Verarbeitung? Wie viel Restzucker hat er noch? Wie viel Säure hat er noch? Das jetzt einfach pauschal beantworten zu können, ist so gut wie nicht machbar. Gibt aber zur Genüge Möglichkeiten einfach mal, jeder sollte einfach mal den Mut haben, sich zu trauen und zu sagen, wenn ich die Möglichkeit habe, mir eine Flasche ältere Sache zu besorgen für normales Geld, da kann man zum Beispiel sich immer an der Mosel erkundigen. Mosel hat noch sehr viel alte Bestände für wirklich schmales Geld. Einfach mal mache. Und hier gilt auch, wenn man noch nicht so erfahren ist im Thema, geteiltes Leid ist halbes Leid. Wenn man ein paar Gäste hat, einfach mal so eine Flasche aufmachen, mal zum Probierer ausschenken. Wenn er gut ist, Flasche verschwinden lassen. Wenn er nicht gut ist, teilt man das Leid halt unter alle Beteiligten.
Und trinkt einfach weiter.
Genau.
Wir sitzen ja jetzt in einem Keller, der heute bei sehr heißen Außentemperaturen sehr angenehm kühl ist, aber es liegt eine Feuchtigkeit in der Luft. Was sind die optimalen Bedingungen für einen Hobby-Weinsammler, seinen Wein auch noch in 20 Jahren genießen zu können?
Die Weine sollten nicht unbedingt unter der Treppe und am Schreibtisch im BMW auf dem Beifahrersitz gelagert werden. Du hast gerade angesprochen, die Temperatur hier ist sehr angenehm. Wir haben draußen heute knapp 30 Grad. 28, 29, so um den Dreh rum. Hier ist eine immer konstante Temperatur. Also hier ist die Temperatur immer so im Bereich von 10, 11 Grad rum. Sommers wie Winters, da gibt sich nicht viel. Wichtig ist für Weinlagerung Konstanz. Je gemütlicher die Temperatur ist, desto gemütlicher reifen auch die Weine. Wenn die Ausschläge in beide Richtungen höher sind, dann reifen Weine natürlich auch schneller. Es sollte einfach eine gewisse Luftfeuchtigkeit sein. Das kann man jetzt nicht, da gibt es jetzt keine direkte Parameter, wie viel Prozent. Kommt auch darauf an, wie man seine Weine reifen lassen möchte, für welche Zwecke man die hat. Es sollte einfach aber konstant sein und nach Möglichkeit erschütterungsfrei. Also auch direkt in Berlin unter irgendeiner S-Bahn-Linie muss man seine Weine auch nicht unbedingt lagern, dann bei 35 Grad im Sommer. Erschütterungsfrei, konstante Temperatur, angenehme Luftfeuchtigkeit und dann funktioniert es schon eine ganze Weile.
Wir sind ja gerade in einer Art Zwischenlager sozusagen, so habe ich das verstanden. Die Weine sind noch in den Kartons von den Weingütern. Man sieht manchmal ja auch Weinlager, wo sich die Flaschen in Metallregalen oder Tonregalen oder Steinregalen befinden. Kannst du uns dazu was sagen? Was macht das mit dem Wein, wenn er in einem Tongefäß oder in einem Metalldraht hängt?
Grundsätzlich habe ich gerade eben vergessen auszuführen, wir haben ja Lebensmittel und auch Lebensmittel sollten nach Möglichkeit auch lichtgeschützt gelagert werden. Das heißt, wenn man die Weine irgendwann rausnimmt aus Karton oder Kisten, muss man die auch jetzt nicht unbedingt in die pralle Sonne stellen oder muss sie nicht unbedingt, also wenn man ab und zu in Supermärkte reingeht und sieht dann die Weine direkt unter gleißendem Licht stehen, dann sind es meistens Weine, die auch schnell getrunken werden sollten. Je länger man die eigentlich im Karton oder noch besser in der Holzkiste lässt, Holzkiste aus dem Grund, die kann auch noch ein bisschen Feuchtigkeit ab und zu geben, das ist immer so ein Regulator auch mit, schadet denn überhaupt gar nicht. Die Lagerung, wenn man sie in Tonröhre oder ähnliches hat, ist schön, ist aber auch wiederum platz- und kostenintensiv. Man braucht halt dann einfach die Möglichkeit, das umzusetzen daheim, die finanzielle Möglichkeit, also kann sich jeder mal damit beschäftigen. Ich habe für meine Bestände habe ich da etwas schlucken müssen, als ich gesehen habe, was da an Kostenvoranschläge reinkommen ist. Und von dem her habe ich beschlossen, alle Sachen, die jetzt nicht unbedingt griffbereit sein müssen, die kommen einfach klassisch noch auf Palette und bleiben in den Kartons. Schadet ihnen nicht, hat sich noch kein Wein beschwert.
Hast du hier in deinem Lager einen ganz besonderen Wein, von dem du uns erzählen möchtest?
Es sind einige Weine, die jeder Wein bringt ja auch eine gewisse Geschichte mit sich. Jeder Wein hat eine gewisse Weinprobe hinter sich, hat ein gewisses Publikum hinter sich, hat ein Weingut hinter sich, hat einen Jahrgang hinter sich. Man verbindet mit sehr viele Weine verschiedene Sachen. Ich habe hier Weine von Winzer, die sind jetzt Mitte 80. Die machen ihren letzten Jahrgang jetzt. Die haben mit 14 angefangen, Wein zu machen. Haben jetzt bis wirklich mit 85, haben sie gesagt, jetzt fangen sie oder jetzt hören sie mal langsam auf damit. Das sind einfach schon Sachen, die hängen am Herzen, wenn man mit zwei Mitte 80-jährige Weine probiert und die einem stolz die Analysewerte auf den Tisch legen und man weiß, unter welche Bedingungen die produziert worden sind und was da geleistet wird, dann sind es schon Weine, die einem am Herzen liegen. Und ich hatte das Glück, ich kenne die beide Jungs auch schon eine ganze Weile. Ich habe noch Weine von denen von 2001 und von 2003 im Keller. Die hatten sie noch ganz regulär im Verkauf, also zum Thema gereifte Weine. Vor 5, 6 Jahren waren noch Weine aus 2001 regulär für normales Geld im Verkauf. Ja, das sind so Sachen. Das Anbaugebiet, Weine leben ja auch davon, welche Gesellschaft man hat, was man zu essen dazu hat, wie es einem geht an dem Tag. Und jeder Wein hat so ein bisschen Geschichte, also mit 90% der Weine, wenn ich den in die Hand nehme, verbinde ich was damit. Sei es jetzt der Wein zur Verlobung, sei es der Wein von deinen beiden älteren Jungs, sei es von einem schönen Abend, wo man dann nochmal nachgekauft hat. Es hat jeder Wein seine Geschichte und jeder Wein hat seinen Anlass, jeder Wein hat seine Zeit. Und es ist einfach schön, wenn man Gedanke und Geschichte eingefangen hat und sagen kann, okay, jedes Glas Wein, das man trinkt, ist viel Arbeit hinten dran und getrunkene Geschichte. Und wenn man dann wirklich sagen kann, okay, ich trinke jetzt was aus 1990 zum Beispiel, Weltmeisterschaft, klassisch. Zu der Zeit habe ich noch keinen Alkohol und keinen Wein getrunken, aber jetzt kann man sagen, komm, ich habe was aus 90 oder ich habe was aus Wendezeiten. Ich habe aus FCK-Meisterschaften habe ich Weine, auch wenn das jetzt nicht der richtige Anlass ist aktuell. Aber man hat es einfach und Weine sammeln ist auch immer ein Schlendern an der Weine vorbei. Ich bin so gern hier in dem Lager, weil jede Flasche hat irgendwas. Oder man hat auf der Weingüter gearbeitet. Man hat selber die Weine mitproduziert, man weiß, was am selben Abend gelaufen ist, wenn ich jetzt hier gerade an den größeren Stapel schaue, was wir in dem Herbst erlebt haben. Ja, es ist einfach, du hast das Wir-Tagebuch, ein trinkbares Tagebuch.
Wir sind schon mitten in der Weinphilosophie.
Ich könnte jetzt auch gerade ein Glas trinken, aber ich muss noch Auto fahren.
Ja, liebe Podcast-Hörer, wir haben natürlich hier ein Fachgespräch und keine Gläser mitgebracht, ausnahmsweise. Pfälzer Mundschenk, du hast einen Instagram-Kanal, Timo, auf dem ich fast jeden Tag schöne Bilder sehe von sehr spannenden Weinen, wie gesagt, aus verschiedenen Anbaugebieten, aber auch über die Grenzen hinaus. Wie kommt es dazu? Bist du ein Weininfluencer?
Nein, nee, definitiv nicht. Der Instagram-Kanal ist mehr oder weniger ein Tagebuch. Was ich eben schon beschrieben habe bei der ganzen Sache, manche Sache vergisst man über kurz oder lang, manche Weine vergisst man im Laufe eines Abends, eines schönen Wochenendes auch schon wieder. Jetzt hat man aber halt die Möglichkeit, alles in Bilder festzuhalten, ohne direkt die entwickeln zu müssen, also anders wie früher, dass man eine Kamera gedreht hat, um dann Erinnerungen zu generieren. Nee, heute hat man die Möglichkeit, mit dem Handy einfach Bilder zu machen. Und dann, wenn man auf Weinprobe ist, ist gar kein Problem, auf einer Weinprobe 160, 180, 200 Weine zu probieren. Und wie wenn viele? Man dann 200, ist kein Problem, das geht.
Aber du spuckst die Weine wahrscheinlich aus, oder?
Ja, dann. Also wenn so viele sein sollen dann und das Ganze noch als seriöse Veranstaltung durchgehen soll, dann müssen die halt schon wieder raus. Größtenteils.
Sogar beim Pfälzer Mundschenk.
Manche Sachen sind so beeindruckend, dass man sie nicht ausspucken kann, darf, soll. Aber ansonsten bei einer größeren Weinprobe kommt es meistens leider halt wieder raus. Ja, auf jeden Fall, man hat halt einfach die Möglichkeit, jetzt über Instagram die ganze Sache einfach visuell als Tagebuch zu speichern. Wenn man viel probiert, macht man sich auch viel Verkostungsnotizen, ist klar. Aber manchmal ist einfach, man stolpert über sein Telefonbuch oder sagt, okay, ich habe damals das und das gekocht, habe den und den Wein dazu aufgemacht, warum nicht nochmal wiederholen? Oder ich habe mit den Leuten habe ich den Wein getrunken, die Leute sind auf dem Bild verlinkt. Warum nicht nochmal, wenn man zur Genüge im Keller hat? Ein, zwei, drei Jahre später, warum nicht? Wein bringt eigentlich Leute mit angenehmem Charakter zusammen. Und da hat man einfach die Möglichkeit, das Ganze ohne jetzt viel Aufwand zwischenzuspeichern und darauf zurückzugreifen.
Also wer dem Weintagebuch vom Pfälzer Mundschenk folgen will, findet ihn bei Instagram unter @pfälzer_mundschenk.
Ich glaube ja, ja.
Einfach suchen, ihr werdet Timo auf jeden Fall finden. Was macht den Pfälzer Wein so besonders?
Wer schon mal in der Pfalz war, der weiß, was die Pfälzer Weine so besonders macht. Es sind eigentlich mehr die Menschen und die Umgebung, die das Ganze besonders machen. Weine sind austauschbar, allerdings die Region bei uns, die ist einfach nicht austauschbar. Man trifft sich einfach, man ist herzlich, meistens ist man herzlich, man ist ehrlich. Das schätze ich an der Pfalz sehr. Man kriegt auch mal gesagt, wenn irgendwas nicht funktioniert, eventuell dann auch mal deutlicher gesagt. Also von dem her, man ist einfach bei uns ehrlich und herzlich und gesellig. Ich habe ganz besonderes Erlebnis gehabt, Gruß hier auch in Richtung Franken. Als die Corona-Einschränkungen kamen, habe ich direkt aus Franken eine Nachricht bekommen, eine Mitleidsbekundung. Es tut ihm so leid, gerade euch Pfälzer trifft es ja jetzt richtig, dass man sich nicht mehr treffen darf und dass die Weinfeste ausfallen. Bei Ihnen wäre das ja jetzt auch nicht so toll, aber nicht so schlimm als wie bei uns in der Pfalz, wo man sich dann einfach zusammenstellt und nur einfach zusammen in Schorle trinkt. Und ich habe gedacht, hey Thomas, Wahnsinn, wie wir außen wahrgenommen werden. Und es hat mich einfach gefreut. Ich habe dann natürlich auch ein Paket geschickt mit Saumacher und einem guten Buch noch drin und einem Schoppeglas.
Falls Nostalgie-Paket sozusagen.
Ein Care-Paket, genau. Ausgestopft mit Klopapierrolle, dass nichts klappert. Das sehr war, schön. Es kam sehr gut an. Und ja, es ist einfach schön, wenn man sagen kann, wir sind hier in einer sehr, sehr schönen Region. Wir leben gut, wir haben alles, was wir brauchen. Wir haben alle Lebensmittel, die wir brauchen, direkt hier produziert. Wir haben Weine hier direkt produziert. Man ist auch gern natürlich unterwegs. Ich bin auch gern weg. Wir haben schon einige Länder bereist. Aber es ist immer wieder schön, wenn man heimkommen kann. Und von dem her, in der Pfalz ist einfach schön.
Timo, wir sind am Ende dieses Interviews angekommen. Ich danke dir ganz herzlich für deine Gastfreundschaft in diesem wohnlichen Keller. Danke, dass wir dich hier besuchen durften, dass du uns heute was über Weinlagerung erzählt hast. Wir freuen uns, dich bald mal wieder bei einem Weinfest zu treffen. Bis bald.
Sehr gerne.
Danke.
Das war's mal wieder für heute. Vielen Dank an den Pfälzer Mundschenk. Es war uns wie immer eine große Ehre. Und ja, mir bleibt nur noch zu sagen, folgt uns gerne auf unseren Social-Media-Kanälen, Instagram und Facebook @dubbecast oder und unserem YouTube-Kanal gerne abonnieren, heißt natürlich auch dubbecast. Und wir möchten uns an dieser Stelle nochmal ganz herzlich bedanken für das gnadenlos mega tolle, großartige Feedback, das uns seit dem Geburtstermin des dubbecasts am 31.07.2020 ereilt auf allen Kanälen. Es macht so unglaubliche Freude, mit vielen großartigen Pfälzerinnen, Pfälzern, Exilpfälzern und auch Pfalzinteressierten und auch Leuten, die einfach Wein mögen und aus Schleswig-Holstein kommen, ins Gespräch zu kommen. Ist eine riesengroße Freude. Vielen, vielen Dank. Empfehlt den Dubbecast weiter. Wir produzieren fleißig für die nächste Runde. Und ja, bleibt dabei. Bis bald.